Der Graf war ein sehr kluger Mann und hatte gehört, dass es in Frankreich gelungen sei, auch aus Rüben das süße Pulver zu machen. Nun, Rüben wuchsen genug auf seinen Feldern, so ließ er im Seitenflügel seines Schlosses ein Laboratorium einrichten und begann mit der Arbeit. 2 Jahre später lagen die ersten Erfolge auf dem hochwohlgeborenen Tisch und sie schmeckten süß, genauso süß wie der Zucker aus Amerika. Wenn er nur nicht so komisch aussehen wollte. Er war schwarz, so schwarz wie die Kohle, die man überall im Geißeltal ausgrub. Aber wer will schon schwarze Bonbons essen? Das Zeug muss weiß sein, dachte sich der Graf, wenigstens hell. Aber genau hier verließ ihn das Erfinderglück. Nochmals 2 Jahre experimentierte er in seiner geheimen Kammer, aber der Erfolg wollte sich nicht einstellen. Er dachte schon ans Aufgeben, da wurde ihm berichtet, dass sich ein Fremder im Dorf aufhalte, der von sich behauptete, die Zauberkünste zu verstehen. Man ließ den Mann aufs Schloss kommen, zeigte sich freundlich und tauschte Nettigkeiten aus, alles wohl mit dem Ziel, hinter sein Geheimnis zu kommen. »Euer Gnaden werden verstehen, dass ich meine Künste auch Ihnen nicht so einfach preisgeben kann«, so der Mann aus dem fernen Frankreich. »Wer spricht denn von ohne weiteres, guter Mann? Ich wäre schon bereit, ein ordentliches Sümmchen auf den Tisch zu legen, vorausgesetzt, er versteht sich wirklich auf geheime Künste.« Herr von Helldorf erzählte lange von seinen Versuchen mit der Zuckermacherei und seinem Problem mit der schwarzen Farbe. Der Fremde hörte schweigend zu. »Jetzt muss er Farbe bekennen«, dachte der Graf. »Jetzt wird sich zeigen, ob auch er nur ein Schwätzer ist, wie so viele seiner Berufskollegen.« Das folgende Gespräch ist leider nicht im Wortlaut überliefert, nur so viel. Der Mundschenk musste bis in die frühen Morgenstunden einschenken und schlief zwischendurch immer wieder ermüdet auf seinem Schemel ein. Beide waren hartes Verhandeln gewohnt und schenkten einander nichts, bis am Ende folgender Kontrakt geschlossen war. Der Fremde macht den Zucker weiß und der Graf bezahlt das Gewicht des ersten weißen Zuckers in reinem Gold an ihn aus. So stand es geschrieben, gesiegelt und mit 2 Unterschriften bekräftigt. Sofort ging es an die Arbeit. Tag und Nacht brannten die Kerzen im kleinen Haus gegenüber dem Schloss, welches ihm der Graf für seine Forschungen zur Verfügung gestellt hatte. Der Franzose schien überhaupt nicht zu schlafen. Ganze Berge von Rüben verschwanden täglich in der kleinen Hütte. Der Schornstein rauchte wie in einer richtigen Hexenküche. Und heraus kam nichts. Und immer wieder nichts. 1 Jahr verging. 1 zweites Jahr ebenso. Und aus dem schwarzen Zucker war bei sehr viel gutem Willen dunkelbrauner zu erkennen. Langsam beschlichen den Grafen Zweifel, sollte er doch einem Scharlatan aufgesessen sein, wie seinerzeit der König in Dresden, dem man versprochen hatte, aus Ton Gold zu machen. Unmöglich, das hätte er mit seiner Menschenkenntnis doch bemerkt. Und wirklich, wenig später zeigte sich, dass er einen guten Riecher gehabt und aufs richtige Pferd gesetzt hatte. Der Franzose meldete den Erfolg seiner Arbeit und schon am nächsten Tag sollte wie vereinbart der Vertrag vollzogen werden. Aus dem fernen Merseburg wurde extra ein Notar aufs Schloss bestellt. Schließlich sollte niemand behaupten, er, der Graf, stehe nicht zu seinem Wort und wolle am Ende das Gold nicht ausbezahlen. Die vereinbarte Stunde kam und der Notar forderte beide auf, ihr Versprechen auf den Tisch zu legen. Der Graf ließ einen kleinen Lederbeutel mit Goldstücken auf die Tischplatte sinken und sah, wie sein Gegenüber eine kleine schäbige Truhe auf dieselbe stellte. »Was will er wohl mit dieser Kiste?«, dachte er. »Bestimmt hat er Angst, dass ihm die ersten Krümel weißen Zuckers gestohlen werden, ein vorsichtiger Mann.« Wie groß war jedoch sein Entsetzen, als der Franzose die Kiste öffnete. Zucker, weiß wie Schnee und voll bis oben hin. Mindestens 10 Pfund, da war mit einem Lederbeutel nichts zu machen. Trotz des hochherrschaftlichen Protestes erkannte der Notar auf die Richtigkeit des Vertrages und der Graf musste noch etliche Beutel aus seiner Schatzkammer holen. In der folgenden Nacht konnte keiner der 3 ein Auge zumachen. Der Notar nicht, weil er den weiten Weg nach Merseburg noch vor sich hatte, der Franzose nicht, weil er überlegen musste, wie er am schnellsten mit seinem Goldschatz in seine Heimat käme, und der Graf auch nicht. Er musste doch unbedingt sein zu viel bezahltes Gold wieder zurückbekommen. Noch vor dem Morgengrauen ließ er das Haus seines Vertragspartners mit Knechten umstellen und wartete, dass der Franzose herauskäme. Dieser trat kurz vor Mittag, nachdem er den versäumten Schlaf der letzten 2 Jahre nachgeholt hatte, vor seine Tür, gähnte und wurde sofort festgesetzt. Die Hütte wurde durchsucht, das Oberste zu unterst gekehrt, aber von dem Goldschatz fand sich kein einziger Taler. Auf eine Befragung hin gab er an, dass ihm das Geld auf dem Nachhauseweg vom Schloss geraubt worden sei. Auf so einem kurzen Stück Weg, sicher hatte er das Gold irgendwo versteckt, so mutmaßte der Graf. Er ließ ihn Tag und Nacht beobachten, irgendwann musste der Kerl das Geld doch wieder ausgraben. Doch Fehlanzeige. Einige Zeit später packte der Fremde sein Bündel und begann auf Schusters Rappen den Heimweg Richtung Paris. Doch an der Landesgrenze, welche damals bei Bendeleben kurz hinter Frankenhausen verlief, wurde er schon erwartet. Noch einmal wurden ihm alle Taschen umgedreht, aber außer ein paar Kupfermünzen fand sich nichts. So ließ man ihn Richtung France weiterreisen. Von ihm selbst und dem Gold hat man nie wieder etwas gehört. Nur von Zeit zu Zeit wurde die Sage im Wirtshaus erzählt, und je mehr einer vom Bier getrunken hatte, umso genauer wusste er, wo der Schatz liegt. Na ja, wenigstens bis zum nächsten Morgen. Als das Haus, welches später nur noch die Siederei hieß, verkauft wurde, musste der neue Eigentümer in dem noch heute existierenden Kaufvertrag folgende Besonderheit unterschreiben: Wenn bei Bauarbeiten oder Grabungen ein Schatz gefunden wird, muss dieser schuldigst beim Vorbesitzer abgeliefert werden. Die Zeit verging, neue Generationen kamen, aber die Geschichte vom versteckten Zuckerschatz wurde immer weitergegeben. Die Urenkel des letzten Besitzers glaubten in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts endlich auf die Spur des Schatzes gestoßen zu sein. Nach jahrelanger vergeblicher Suche auf Feldern, Wiesen, Friedhöfen und Kellern glaubten die beiden Brüder dem Schatz nun endlich ganz nah zu sein. Ein heißer Tipp, nach welchem sich das Gold nur noch in der Kirche befinden könne, ließ beide nicht mehr ruhig schlafen. In einer mondlosen, verregneten Nacht wagte man den Einstieg und begann mit Hammer und Meißel zu suchen. Ein Gutsarbeiter, der in aller Frühe schon auf dem Weg ins Schloss war, hörte die ungewöhnlichen Geräusche und sah bei einem Blick durchs Fenster ins Innere der Kirche die beiden Schatzgräber bei der Arbeit. Auch dieser letzte sichere Tipp erwies sich als falsch und brachte nichts weiter ein als 3 Nächte Spritzenhaus. Der Franzose und der Graf sind längst gestorben, aber die Geschichte lebt weiter. Das alte kleine Häuschen steht immer noch in aller Ruhe gegenüber dem Schloss und bewahrt sein Geheimnis, bis dermaleinst ein glücklicher Zufall die Taler ans Licht befördern soll. Mündlich überliefert und aufgeschrieben von Siegfried A. Gallas. In der Geschichte steckt mehr Wahrheit, als mancher glauben möchte.